Wir haben an den letzten beiden Sonntagen schon zwei Teile unserer Serie begonnen, gehört. Erwartungen an Gott. Und ich kann jedem nur empfehlen, mal auf unserer Website vorbeizuschauen und dort mal nachzuhören und nachzuschauen, was denn die beiden letzten Wochen so gesagt war. Die Predigten bauen nicht aufeinander auf, aber sie ergänzen sich. Natürlich war ich durch meine Vorbereitungen heute besonders hellhörig. Ich war auch oben im gemeinsamen Gebet und habe auch heute Morgen gut zugehört, was Tabea gesagt hat, was wir gesungen haben. Ich finde es so schön, wie viel Kraft das Wort hat. Und mir ist wichtig, dass bevor ich einsteigen in unser Thema heute, dass ihr wisst, ich möchte niemanden von euch persönlich angreifen. Vielleicht möchte ich euch wecken oder anstupsen. Bitte prüft das und versteht das richtig. Carsten hatte damit begonnen, vor zwei Wochen, unerfüllte und enttäuschte Hoffnungen. Er hat gesagt, dass Erwartungen vielleicht mal unerfüllt bleiben oder dass wir wirklich enttäuscht werden können, dass wir uns getäuscht haben und dass es im Glauben darum geht, dass wir auf Gott vertrauen, auch wenn Gott manche Fragen vielleicht anders beantwortet, als wir es gedacht haben oder er vielleicht auch unser falsches Bild zerstört, wenn es weggenommen wird. Letzte Woche haben wir gehört von Samuel, beten, bis Gott handelt. Dass Gott legitime Erwartungen erfüllt, einfach weil er voller Liebe und voller Gnade ist. Und wir sollen dranbleiben. Wir sollen ständig durch ausdauerndes Gebet mit ihm verbunden sein. Er wird handeln. Und heute, Tabea hat es schon verraten, geht es um falsche Erwartungen. Das ist nochmal eine andere Sicht. Weil es kann ja sein, dass ich was ganz Falsches, ein falsches Bild von Gott habe. Und ich möchte euch heute dazu bringen, dass ihr eure geistlichen Möglichkeiten neu entdeckt. Was da drin steckt. Und dass es vielleicht nur eine kleine Richtungsänderung ist und dass ihr neues Vertrauen in Gott bekommt. Und ich bin mir sicher, es wird Auswirkungen auf euren Alltag haben, diese geistlichen Möglichkeiten. Das ist keine andere Welt. Die geistliche Welt ist nicht völlig abgehoben von unserer Welt, sondern sie ist mittendrin. Mir ist das Thema so wichtig geworden, weil mir aufgefallen ist, wie wir sprechen, wie wir uns miteinander unterhalten, über was wir reden und auch wie wir beten. Und wie wir zu Entscheidungen kommen, wenn ich mit Einzelnen spreche. Und das ist besonders spannend da, wo wir ungezwungen miteinander sind, beim Café oder wenn man mal so miteinander spricht, auch in der Gemeindeleitung, wo ich einfach Kontakt mit euch habe. Darüber habe ich mir Gedanken gemacht. Wo wir uns auch über alltägliche Dinge unterhalten, wie wir einfach so leben, was uns da wichtig ist, was uns prägt. Und wir haben natürlich auch da Erwartungen auch an den Nächsten. Tabea hat das schon sehr gut zusammengefasst. Und das ist auch von unserer Umwelt so. Und deswegen bin ich froh, dass wir diese Serie haben, dass wir darüber nachdenken, was erwarten wir. Dass wir Erwartungen haben, ist völlig normal, völlig gut und richtig, weil das Leben lehrt uns das ja. Wenn wir zu schnell gefahren sind und die Polizei uns anhält, können wir schlecht sagen, ach, Herr Polizist, ich musste ganz schnell aufs Klo oder so. Nein. Wenn wir zu schnell gefahren sind, gibt es eine entsprechende Folge. Und ihr kennt es, bei mir ist es so, wenn der rote Blitz kommt, kennt ihr den roten Blitz von dem Blitzer? Das sind heutzutage nicht mehr so viele. Mir geht es durch Mark und Bein. Es ist mir einmal so gegangen, bin ich auf der 8 gefahren, auf der A8, zwischen Leonberger Dreieck und Stuttgarter Kreuz. Und da ist ja bergab die Geschwindigkeitskontrolle. Und ich bin bergauf gefahren und habe im Rückspiegel gesehen, wie auf der Gegenspur jemand geblitzt worden ist. Aber dieses rote Licht, das ging mir so durch, dass ich erschrocken bin und habe gesagt, habe ich jetzt was falsch gemacht? Weil ich ganz genau weiß, und ihr wisst es auch, wenn es blitzt, dann habe ich was zu erwarten. Ob mir es gefällt? Genau, wir treffen Entscheidungen und müssen mit den Konsequenzen leben. Und wir setzen auch voraus, dass andere uns so behandeln, wie wir sie behandeln. Das hat Tabea sehr gut rausgearbeitet, muss ich nicht wiederholen. Aber es ist auch eine Wahrheit. Wir sind mit Gott unterwegs. Jeden Tag. Aber ich habe manchmal den Eindruck, wir gestalten unser Leben ebenso, wie wir auch unser alltägliches Leben gestalten. Das ist ja auch nur zu menschlich. Wir haben Dinge in unserem alltäglichen Leben gelernt. Warum soll das dann anders sein? Und ich glaube, das ist so der Punkt, den ich heute rausarbeiten möchte. Dass wir ein geistliches Verständnis auch vom alltäglichen Leben bekommen. Und das geht nicht nur uns so, dass es schwierig ist, dazwischen zu differenzieren. Und auch andere große Männer der Bibel und im Leben haben lernen müssen, dass wenn wir unser Leben so organisieren, unser geistliches Leben so organisieren wie unser weltliches Leben, dass wir dann enttäuscht werden. Dass wir dann sehr wahrscheinlich nicht an unser Ziel kommen. Schauen wir mal ein Beispiel aus dem Alten Testament an. So wie es bei den Glaubensvätern ging. Und später dann noch ein Beispiel aus dem Neuen Testament. Ihr kennt die Geschichte vom Volk Israel in der Wüste. Die hatten schon immer wieder schwere Zeiten. Und viele Menschen in der Wüste mit Wasser zu versorgen, war eine große Aufgabe. Wieder einmal war das Volk Israel mit dem Mose sauer, weil sie Durst hatten und nicht gesehen haben, wo es wirklich hingeht. Und das Einzige, was der Mose machen kann, das tut er. Er geht auf die Knie und betet, schreit um Hilfe. Und wir lesen das, ich habe schon eingeschaltet. Da schrie Mose zum Herrn und sprach, was soll ich mit diesem Volk tun? Es fehlt nicht viel und sie steinigen mich. Und der Herr sprach zu Mose, tritt hin vor das Volk und nimm etliche Älteste von Israel mit dir und nimm den Stab in deine Hand, mit dem du den Nil geschlagen hast, und geh hin. Siehe, ich will vor dir auf dem Felsen am Horeb stehen, und du sollst den Felsen schlagen und es wird Wasser herauslaufen, damit das Volk zu trinken hat. Und Mose tat dies vor den Augen der Ältesten Israels. Wasser aus dem Felsen für schätzungsweise 1,2 Millionen Menschen in der Wüste. Gebt euch das mal. Das muss doch eine echt bleibende Erfahrung gewesen sein. Und Mose wird ja als Mann Gottes bezeichnet, als ein Urvater. Aber was glaubt ihr, wie es ihm geht, wenn er wieder in so eine Situation kommt? Wie wird er dann handeln? Schauen wir rein, 4. Mose, auch nach Schlachter. Die Vorgeschichte lasse ich weg, sie sind wieder mal sauer mit ihm, sie wollen wieder zurück nach Ägypten und alles ist falsch. Also wir kennen das Vorspiel und jetzt ist Mose wieder beim Herrn und der Herr redete zu Mose und sprach, nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und redet zu dem Felsen vor ihren Augen. So wird er sein Wasser geben. So sollst du ihnen Wasser aus dem Felsen verschaffen und der Gemeinde und ihrem Vieh zu trinken geben. Da holte Mose den Stab vor dem Herrn, wie er ihn geboten hatte. Und Mose und Aaron versammelten die Gemeinde vor dem Felsen und er sprach zu ihnen, hört doch, ihr Widerspenstigen, werden wir euch wohl aus diesem Felsen Wasser verschaffen? Und Mose hob seine Hand auf und schlug den Felsen zweimal mit seinem Stab. Da floss viel Wasser heraus und die Gemeinde trank und auch ihr Vieh. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron, weil ihr mir nicht geglaubt habt, um mich vor den Kindern Israels zu heiligen, sollt ihr diese Gemeinde nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. Ich habe die Worte selber unterstrichen, weil die, glaube ich, selbstredend das betonen, auf was ich heute hinaus möchte. Die Erfahrung des Moses hat gesagt beim ersten Mal, dass den Felsen mit dem Stock zu bearbeiten, das hat ganz gut funktioniert, machen wir wieder. Aber er hat offensichtlich Gott nicht zugehört. Und das von einem Mann Gottes, der so nah an ihm dran war, dass er ihn sogar gesehen hat. Was hat der Mann für eine Gottesbeziehung gehabt und trotzdem gehorcht er nicht. Und er muss mit den Konsequenzen des roten Blitzes leben. Springen wir zum Neuen Testament. Ihr kennt die Geschichte von Martha und Maria oder Maria und Martha, je nachdem. Und ohne große Vorrede lese ich gleich den Bibelvers. Es begab sich aber, als die weiterreisten, dass er in ein gewisses Dorf kam und eine Frau namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus. Und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß. Sie setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Und sie trat herzu und sprach, Herr, du kümmerst dich nicht darum, dass mich meine Schwester allein dienen lässt. Sage ihr doch, dass sie mir hilft. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eins aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Finde den Fehler. Hat sie was falsch gemacht? Wir dürfen doch mit jedem Anliegen zu Gott kommen. Hat sie auch was falsch gemacht, dass sie sich um die Gäste gekümmert hat? Ganz und gar nicht. Ihr müsst euch vorstellen, in der orientalischen Mentalität, da wo die Menschen so leben, da ist es Teil der Kultur, dass es äußerst unhöflich ist, wenn die Menschen keine sauberen Füße hatten, nicht bewirtet werden und nichts zu trinken bekommen haben. Also Martha hat genau das gemacht, was sie gelernt hat. Und sie hat davon erwartet, dass auch Maria das tut. Das ist völlig legitim. Und wenn man das vernachlässigen würde, dann ist es so, als ob man einen Baum mitsamt den Wurzeln rausreißt. Das ist so drin in den Menschen, bewirte den anderen. Der andere ist wertvoll. Und jetzt kommt Jesus und sagt, Maria hat das bessere Teil erwählt. Sag mal, wo sind wir? Und Jesus kritisiert ja selber bei Pharisäern das Verhalten, dass ihm die Füße nicht gewaschen wurden. Ihr kennt die eine Geschichte. Da hat er gesagt, ja, du hast mir die Füße nicht gewaschen. Und trotzdem erteilt er Martha hier eine Abfuhr, indem er ihre Bitte abschlägt und darauf hinweist, dass das Leben mit ihm anders funktioniert als das irdische. Martha sollte in dieser Situation andere Erwartungen an Jesus haben. Aber in dem Zusammenhang ist das echt eine heftige Aussage von ihm. Wie ist denn nun die richtige Haltung? Was will uns Jesus denn nun lehren? Sollen wir denn unsere ganze Lebenserfahrung über Bord schmeißen? Ist das alles nichts mehr Nütze? Ist alles das, was uns ausmacht, was wir erlebt und erfahren haben, wertlos? Ich denke nicht, dass Jesus das meint. Aber ich denke, dass er mit sehr vielen Gleichnissen ganz klar gemacht hat, dass wir uns völlig und konsequent von ihm abhängig machen müssen, dass wir uns ihm zuwenden müssen, immer wieder. Sonst geht unser Glaube unter. Wir können uns nicht auf unseren Erfahrungsschatz verlassen. Sonst geht es uns so wie den Jüngern. Da hat Jesus klar gesagt, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Das waren doch strenggläubige Leute. Was haben die falsch gemacht? Wir sollen nicht religiös sein, sondern wir sollen an dem lebendigen Glauben an Jesus festhalten. Wir sollen keine Kompromisse machen, so wie die Pharisäer. Wenn wir Kompromisse machen, dann kann er uns nicht mehr retten. Dann ist er nicht mehr auf dem Thron für uns. Erinnert euch an die Aussage von Samuels Predigt letzten Sonntag. Wir müssen begreifen, dass wir so schwach sind, dass wir Christus brauchen. Schwierig in der Leistungsgesellschaft. Wir haben die Erfahrung gemacht, du schaffst es, du bist groß und stark und du, wenn du nur kämpfst, dann erreichst du dein Ziel. Das haben wir gelernt, das ist uns im Blut drin. Und Jesus kehrt das um. Wir brauchen ihn, wir müssen kapitulieren vor ihm. Und wenn wir das nicht tun, gibt es Streit, Bosheit, Egoismus. Der Predigttext für heute steht in, keine Angst, das dauert nicht mehr lang, in Jakobus 4. Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten in euren Gliedern, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift rede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher ist aber die Gnade, die er gibt. Darum spricht er: Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Hier schreibt ein Jünger der ersten Gemeinde. Jakobus hat Jesus selber erlebt. Und er hat verstanden, dass es eine Gefahr ist, in der Welt zu sein. Aber da sind wir. Er hat verstanden, dass wir aus unserem alltäglichen Leben heraus handeln und versuchen, das auf unseren Glauben anzuwenden. Und er gebraucht sehr starke Worte, um uns Folgendes deutlich zu machen. In den Versen 1 bis 3 geht es um Auseinandersetzungen, die daher kommen, dass das in uns drinne schon kämpft. Damit ist gemeint, der Kampf in uns ist der Heilige Geist und unsere eigenen Erwartungen, Gefühle und unser eigenes menschliches Wesen. Da ist schon Kampf da drin. Und auch wir untereinander haben menschlich andere Erwartungen und deswegen kämpfen wir. Wir Menschen sind offensichtlich so angelegt, dass wir zuallererst an uns selber denken. Da könnt ihr tun und lassen, was ihr wollt. So sind wir. Und wenn wir hohe ethische und moralische Vorsätze haben, wir sind so angelegt. Und das Blöde ist, wenn wir so handeln, dann verletzen wir andere. Wir verletzen uns gegenseitig ständig. Und wenn wir dann nicht aufpassen, dann werden sogar unsere Gebete selbstsüchtig. Ich gebe euch ein Beispiel. Und ich möchte euch nicht anklagen, es ist nur ein Beispiel, was mir aufgefallen ist. Denken wir an ein Gemeindefest oder einen Ausflug oder Gemeindefreizeit, das draußen ist, und dann beten wir darum, dass schönes Wetter ist. Damit wir nicht nass werden oder nicht frieren. Netter Gedanke, aber ist selbstsüchtig. Gott kann doch auch in uns wirken, wenn uns kalt ist. Wir sollten vielmehr dafür beten, dass Gottes Geist uns so erreicht und so durchschüttelt, dass wir uns ganz und völlig auf ihn verlassen. Da ist doch das Wetter egal. Entschuldigung. Jesus kann doch auch in uns wirken, wenn wir nass sind. Wir sollten vielmehr darum beten und kämpfen, dass Gottes Ehre groß gemacht wird hier in der Gemeinde. Dass seine Ehre wächst. Und da hat er versprochen, dass es gute Wetter dazu gibt, umsonst. Cool, ne? Oder wir beten um eine gute Arbeit, dass wir unsere Familie ernähren können, dass wir unsere Rechnung bezahlen können. Das ist legitim. Aber damit begrenzen wir Jesus, der uns vielleicht ganz woanders gebrauchen will. Der sagt, hey, ich habe dich so gemacht, ich möchte dich gern da drüben haben. Und du betest, ich möchte aber da lang. Das Blöde ist, wenn wir dann ausgesorgt haben, wenn wir sicher sind, dann brauchen wir ihn gar nicht mehr. Dann vertrauen wir ihm gar nicht mehr. Und dabei möchte er uns so herrlich versorgen. Er möchte uns viel mehr geben als das, was wir sehen. Versteht mich richtig, ich will hier nicht predigen, dass wir alles über Bord schmeißen sollen, kündigen sollen und alles. Jeder muss das für sich prüfen, es ist eine persönliche Beziehung. Es geht mir um diese Erwartungshaltung. Was erwarte ich von dem lebendigen Gott? Oder noch ein anderes Beispiel, wir wisst ja genau, in der Gemeindeversammlung haben wir darüber diskutiert, ob wir genug Geld haben. Und dann entscheiden wir über den Haushalt. Tillmann ist keine Kritik an deiner Arbeit, sondern ist unsere Einstellung. Ja? Es geht nicht um dich. Fragen wir nach dem Plan Gottes hier in der Stadt mit unserer Gemeinde oder gucken wir nur auf die Ressourcen, die wir haben und was wir uns leisten können? Versteht ihr mich? Versteht ihr diese andere Sichtweise? Wir sollten uns mehr vor ihm eins machen und ihn fragen, was er will, was wir von ihm zu erwarten haben. Und ich bin mir ganz sicher, dass wenn er seinen Plan geht, sein Ziel verfolgt, dann wird er uns so viele Ressourcen geben, dass wir nicht mehr wissen, wohin damit. Hat er verheißen, steht in der Bibel. Ist nicht meine Interpretation. Aber es fällt uns doch ganz schön schwer, ihm so zu vertrauen und einfach so zu leben, wie er das möchte. Dann gebraucht der Jakobus im Vers 4 einen echt harten Vergleich. Den möchte ich euch aber noch kurz erklären. Er bezeichnet uns als Ehebrecher und Ehebrecherinnen. Und sogar zum Feind Gottes, wenn wir uns mit der Welt anfreunden. Warum Ehebrecher? Die Ehe ist in der Bibel das Sinnbild der Einheit zwischen dem Bräutigam und der Braut. Braut ist oft das Volk Israel und der Bräutigam ist der Messias, der wiederkommende Jesus. Und dafür steht es als Sinnbild. Und seit Pfingsten gilt es auch für uns Heidenchristen. Pfingsten ist ein echt cooles Fest. Wir sind aufgenommen in die innige Gemeinschaft mit Gott. Und er ist so rein und so heilig und so von dieser Welt gegensätzlich, dass wenn wir uns der Welt andienen und da Freund werden, dass wir dann zum Feind Gottes werden. Er kann gar nicht anders, weil er so gerecht ist, dass er uns einfach richten muss. Das ist hier gemeint. Und es ist leider auch so, dass wir dann einfach manche Sachen nicht mehr sehen. Wir sehen, wenn wir Freund der Welt sind, manche Sünde nicht mehr. Ah ja, das ist doch nur einmal oder ist doch nicht so schlimm. Gott ist doch gnädig. Sorry, Feind Gottes. Ich möchte euch darauf hinlenken, dass wir einen neuen Blick bekommen. Ohne Kompromisse. An anderer Stelle in der Bibel heißt es, der Sünde Lohn ist der Tod. Darum kehrt euch von der Sünde ab. Ich möchte euch sagen, worin ich sehe, dass die Gemeinde Jesu gerade sehr herausgefordert ist. Und es hat mich gefreut, dass wir das heute im Gebet auch schon gehört haben, oben, als wir gebetet haben zusammen. Und es ist meine Sicht, prüft es selber, ob das für euch auch so ist. Diese ganze Klimadebatte, die in den Medien so gerade omnipräsent ist, ist für mich ein Götze, eine Ideologie. Und die Menschen werden verblendet und abgelenkt vom lebendigen Gott. Es gibt nur eine Rettung. Das Klima können wir nicht retten, es gibt nur einen Retter. Nicht das Klima und auch nicht den Minister und auch keine Solaranlage. Dann das andere Thema, Gender Mainstreaming. Dieses ganze Thema der Sexualisierung der Gesellschaft, es ist erschreckend. Aber das ist Teil der Offenbarung. Das könnt ihr alles nachlesen. Aber es greift immer mehr um sich in unserem Berufsalltag, in den Familien, in der Schule, in der Bildung, überall ist es gerade drin. Und ich werde auch ein bisschen provokant, ihr kennt mich ein bisschen, auch der Umgang mit Corona und all dem, was da gemacht wurde, das sollten wir thematisieren. Da sehe ich den Einfluss der Welt in die Gemeinde. Wir sind an ganz vielen Stellen gerade gefordert und da können wir uns auch aufreiben dran und Gott aus dem Fokus verlieren. Ich bitte euch, lasst Spannungen und Kämpfe und Streitigkeiten nicht zu, sondern vereint euch vor Christus. Ich habe ein Zitat gefunden von Harold Lindsay, das diese Spannung deutlich macht. Und dann ist gleich Schluss. Es ist richtig, dass die Kirche in der Welt ist. Ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt, sagt Jesus. Es ist falsch, dass die Welt in der Kirche ist. Ein Boot im Wasser ist gut, denn dafür sind Boote da. Dafür sind sie gemacht. Aber Wasser im Innern des Bootes führt jedoch dazu, dass es sinkt. Jesus ruft uns dazu auf, dass wir unser Denken auf ihn ausrichten, dass wir unser Leben umkrempeln, damit er uns in uns wirken kann. Und wenn wir weiterhin mit unseren menschlichen und irdischen Erwartungen zu ihm kommen, kann er nicht in uns wirken. Wir müssen uns ausrichten auf ihn. Wir müssen das neu lernen, ein Verlangen zu haben nach ihm. Und das ist ein Prozess. Das dauert. Das schreibt Jakobus auch im Vers 6. Weil dann, da sagt er nämlich nicht, dann seid ihr, sondern da steht, dann werden wir demütig. Und Samuel hat das letzte Woche auch gesagt, wir müssen verstehen, dass wir schwach sind, dass wir auf ihn angewiesen sind. Wie sollen wir nun glauben? Und das sollen wir vom Glauben an diesen Allmächtigen erwarten? Wir wollen doch nicht falsch glauben. Ich verstehe die Bibel so, dass wir alles von ihm erwarten sollen. Dann wird er uns alles geben, was wir wirklich brauchen. Wenn wir das Vaterunser beten, dann kann uns auffallen, dass an allererster Stelle der Lobpreis kommt und die Ehre, die Gott verdient. Und erst danach kommt unser Dank und dann kommt die Bitte. Und dieses Denken soll uns ganz durchziehen. Das soll ganz alltäglich für uns sein, auch in unseren Gesprächen im Einkaufen. Beim Einkaufen, auf der Straße, wenn wir uns wieder über unseren Vorausfahrenden ärgern oder wenn wir uns vielleicht mit unseren Kindern oder Enkeln überwerfen. Es soll ganz normal sein, dass wir aus unserem Glauben heraus unseren Alltag leben, nicht andersrum. Er will uns seine Fülle und seine Normalität geben. Er will das so machen, dass es aus uns herausquillt. Und im Philipper 4, Vers 6 steht, dass wir mit Bitten und Flehen zu ihm kommen sollen, aber mit Danksagung, zuerst der Dank und dann die Bitte. Liebe Geschwister, ich ermutige euch, dass wir unser Leben so komplett auf dieses ganz andere Fundament bauen, wenn wir das noch nicht getan haben. Und wenn ihr schon, die meisten von euch tun, das mit Jesus geht, dann prüft euch, prüft, ob eure Erwartungen auf Christus ausgerichtet sind. Und wenn ihr merkt, das ist nicht richtig, ich hab mich abgekehrt davon, dann korrigiert das bitte. Das merkt ihr daran, dass ihr seine Gedanken denkt, dass ihr auch seine Ressourcen anzapfen könnt, dass ihr davon berichten könnt, was er wieder gemacht hat bei euch. Ich könnte euch so viel erzählen, wie Gott Computer versteht. Das ist mir völlig schleierhaft. Ich habe immer wieder Ideen im Alltag. Ich bete dann, wenn ich einfach nicht weiterkomme. Ich bete natürlich auch so, aber ich bete auch da, wo ich nicht weiterkomme. Und dann gibt Gott mir diesen Einfall, wo ich denke, das wäre mir nie im Leben eingefallen. Er ist in unserem Alltag da, er kennt uns. Und dann könnt ihr es auch rauslassen, dass man es euch abspürt. Daran wird dann die Welt erkennen, dass Christus in euch lebt. Das ist das beste Zeugnis und es kommt einfach aus euch raus. In der Bibel steht, dass wir überfließen davon, dass wir ein Segen sind für die Menschen um uns herum, dass die es gar nicht verstehen. Und ich bin auch darauf gespannt, wie sich eure Gebete verändern, eure Gespräche, dass ihr darin entdeckt, wo Christus in euch so lebt, dass es aus euch rausfließt. Und lasst uns aufeinander Acht haben, dass in unserem Gemeindeboot, ich bleibe bei diesem Bild, das Wasser keine Chance hat, dass es keinen Raum gewinnt, sondern dass wir uns gegenseitig in Demut vor den Herrn bringen. Er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Alle Ehre sei unserem Herrn. Amen.